Guten Morgen miteinander. Paare der Bibel und heute Kain und Abel. Vielleicht geht es dir auch so, dass du die Erfahrung gemacht hast, irgendwie geht es den anderen besser. Die haben es leichter als du. Die haben das schönere Auto. Die verdienen einfach mehr als du. Die haben die gesündere Partnerschaft oder überhaupt das trendigere Outfit oder was es gerade ist. Und Wissenschaftler, die erforschen dieses Phänomen, um das es hier geht, das ist Neid. Und die Frage, die dahinter steht, ist, warum sind wir Menschen oft so unzufrieden und glauben, es ginge dem anderen besser? Wäre das nicht wunderschön, wenn wir ganz darauf verzichten könnten und alle sozusagen nicht auf den anderen starren würden, sondern sich an sich selbst freuen könnten, in dem, wie es einem selber geht? Also heute ein Gottesdienst zum Neidischwerden auf alle die, denen es gelingt, nicht neidisch zu sein. Oder wie haben wir das heute zu verstehen? Wir schauen uns mal diese Begebenheit ein, wie sie beschrieben ist in der Bibel im 4. Kapitel vom 1. Buch Mose. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte: Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der eine Bauer, der andere Hirte. Und jeder geht seiner Arbeit nach, jeder bringt sein Opfer. Damals gab es noch keine Opfergebote Gottes. Und ist ja klar, dass der eine Gemüse bringt und der andere Fleisch, oder? Das war das, was sie hatten, was ihr Feld oder ihre Herde hervorgebracht hat. Ganz normal, naheliegend. Aber was lernen wir jetzt daraus? Gott mag kein Gemüse. Oder wie? Kill it before you grill it. Also, wie gesagt, die späteren Opfervorschriften gibt es nicht. Also ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dem Opfer von Kain oder wie? Ist schon interessant, wenn wir genau hineinlesen. Bei dem einen heißt es, er gab etwas von seinem Ernteertrag. Und bei dem anderen heißt es, von den erstgeborenen Lämmern. Spitzfindige können jetzt sagen, da ist ein Unterschied. Was denkst du, woran es liegt? Wir merken, es sind unterschiedliche Antworten, die Liebe, das Fleisch, die Einstellung. Mal sehen, was wir entdecken können. Wir lesen mal weiter. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 6 und 7. Der Herr fragte ihn: Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Also um es kurz zu fassen. Eine einfache Erklärung dafür, warum das eine Opfer so angenommen wird, das andere eben nicht, gibt es nicht. Natürlich können wir darüber spekulieren, aber wir wissen es nicht. Wir wissen, dass es einen Unterschied gab, aber wir wissen nicht, warum Gott einen Unterschied gemacht hat. Und das lässt uns manchmal ein bisschen Fragen zurück, aber wir wissen auch, Gott ist souverän, aber wir schauen uns mal Kain und Abel an. Kain wurde zornig, er wurde ärgerlich. Also was macht Gott mit dieser Begebenheit, was macht er zum Thema? Er macht eben nicht das Opfer zum Thema. Er sagt nicht, Mensch, Kain, was hast du denn da gebracht? Das kannst du vergessen. Du hast es vermasselt. Nächstes Mal bitte was Besseres. Nein, sondern wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, es geht um die Haltung, um die Einstellung, um die Laune, um die Stimmung. Gott fragt, was ist mit dir? Und er merkt, er ist zornig. Da steigt was in ihm hoch und Gott sagt, pass auf, das kann dich zur Sünde verleiten. Da kann etwas draus wachsen, das nicht gut ist. Genau, nochmal vom Wortlauf. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Ganz schöne Herausforderung. Das heißt also, Laune, Stimmung und so weiter, das ist etwas, das wir beherrschen können. Das überfällt uns vielleicht und trotzdem geht es darum, dass wir es in einer Weise beherrschen sollen. Ich vermute, das können wir uns gut vorstellen, oder? Laune, Emotionen, Einstellung, das geht bei uns doch auch so, oder? Ich kenne das sehr gut. Ich kann manchmal sehr schnell aus der Haut fahren. Und bei mir ist es so, ich kann dann in der Regel auch sehr schnell den Anlass sagen. Und ich weiß genau, warum das passiert ist. Und dann passiert wirklich manchmal Dinge, die ich danach sehr bereue. Aber Gott sei Dank ist noch kein Mord bei rausgekommen. Was erzählt uns die Geschichte? Redet sie vom Ärger? Es ist etwas, das viel tiefer geht. Es ist hier wirklich die Rede vom Neid. Mein Bruder wird bevorzugt. Da muss irgendwas sein, was er besser kann, besser macht. Da ist etwas, das Gott bei ihm wertvoller ansieht als bei mir. Was hat Gott an ihm, was ich nicht habe? Was mag Gott an Abel? Warum mag er mich nicht? Klar, wir haben gesagt, wir können es nicht genau begründen. Gott ist souverän, wenn wir hier meinen, er handelt ungerecht. Aber darum geht es hier im Wesentlichen gar nicht. Es geht darum, warum ist denn Kain so neidisch? Oder warum werden wir denn so neidisch? Naja, das liegt doch ganz einfach an der Leistungsgesellschaft. Der eine, der kann die Dinge eben besser und nur das zählt in unserer Gesellschaft. Wer viel hat, der ist viel wert. Wer viel kann, der ist viel wert. Da liegen doch die Wurzeln des Neides, oder? Und dann merken wir, ganz so einfach können wir es uns nicht machen, denn damals war das keine Leistungsgesellschaft und das kam trotzdem auf. Es ist hier also ein Grundübel, das da beschrieben wird und das wird damit zusammenhängen, dass wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Nicht genug respektiert zu werden oder nicht wichtig genug zu sein. Der Schriftsteller Miguel de Unamuno hat die Geschichte Abel Sanchez geschrieben. In dem Buch wird nacherzählt diese Geschichte. Und Abel Sanchez ist ein Künstler, ein Hochbegabter. Und der andere dort, der beschrieben wird, ist ein Arzt. Das ist ein erfahrener Chirurg. Und er beneidet diesen Abel Sanchez über all das, was der kann und macht. Und dann kommt er in sein Atelier und sieht ein Bild. Und das ist das Bild von Kain und Abel. Und er schaut sich das genauer an und dann sieht er das Gesicht von Kain an und denkt, das gibt's doch nicht. Der hat ja mein Gesicht gemalt. Also das macht mich jetzt richtig wütend, das kann doch nicht angehen. Dass ich der Kain sein soll, das bin doch ich. Dann schaut er das genauer an und dann bekommt er eine andere Interpretation und merkt, nein, nein, das bin ich gar nicht. Das ist jemand anders. Ja, wieso ist denn das jemand anders? Hätte der Abel Sanchez nicht mich malen können? Achtet der mich eigentlich gar nicht? Es ist unmöglich. Versteht ihr die Spannung? Einem, der neidisch ist, dem wird man es nie recht machen können. Er wird immer einen Punkt finden, an dem er oder worauf er neidisch sein kann. Kain und Abel. Vers 8. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Es ging hier nicht um ein Objekt oder irgendwas Gegenständliches, auf das man neidisch war. Nein, es ging um die Einstellung. Es ging um dieses, ich habe das Gefühl, ich werde benachteiligt. Und dieses Gefühl, das steigert sich so weit rein, dass plötzlich Neid und Gewalt sich die Hand reichen. Gewalt kann übrigens auch mit Worten passieren. Hier passiert es anders. Und wir sehen viele Geschichten, anders vielleicht als diese Geschwisterrivalität in der Bibel, wo es um Neid geht. Sarah und ihre Magd Hagar. Da geht es um Kinderlosigkeit oder ein Kind zu haben. Jakob und Esau, Erbschaftsfragen. Josef und seine Brüder, die Liebe des Vaters. Neid ist ein Teufelskreis, ein vielköpfiges Ungeheuer. Aus Neid kommt sogar eben der Mord des Kain. Neid versucht, Saul David zu töten. Durch Neid brachten die Pharisäer Jesus ans Kreuz. Jetzt können wir einwenden, gut, Neid hat aber auch was Positives. Wenn mein Kollege oder meine Kollegin einfach gut ist, dann spornt mich das an. Klar bin ich neidisch, aber es spornt mich auch an und ich bringe bessere Leistung und es ist insgesamt, es kommt etwas Gutes dabei raus. Oder ich sehe, dass jemand kräftig abgenommen hat und dann gehe ich in einen Zumba-Kurs. Ja, nicht ich, also ich meine... Wobei ich noch nie Zumba gemacht habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Man ist plötzlich bewegt, etwas zu tun, was man vorher nicht tun würde. Aber das kann eben auch die dunkle Seite sein. Die Definition von Neid: bei Neid geht es darum, sich eine Eigenschaft zu wünschen, einen Status, Macht, Erfolg, Beliebtheit, die eine andere Person hat. Also weniger um Eigenschaften, sondern oftmals um weniger um Besitz, meine ich, sondern oftmals um Eigenschaften. Etwas, was wir uns wünschen, das wir selber nicht haben. Deswegen ist es interessant, der zweite Teil der Definition, verbunden mit dem Wunsch, dass es der anderen Person in bestimmter Art und Weise nicht gelingt und sie scheitert. Naja, das kennen wir ja nicht, oder? Das Gefühl womöglich von Schadenfreude, das Gefühl, dass der andere auf die Nase fällt und dann merken wir, Neid ist die gemeinste der Sünden. Und vor allen Dingen, es fällt so schwer, sie zuzugeben. Wenn jemand sagt, okay, ich habe ein Problem mit Habgier. Oh ja, das kenne ich auch. Warum abgeben, wofür ich so schwer gearbeitet habe? Oder jemand sagt, ich habe ein Problem mit Völlerei, zu viel Essen. Na klar, sehe ich doch. Oder jemand anderes sagt, unanständige Gedanken. Ja, die Hormone, oder mit Stolz, naja, du hast ja auch viel Grund dazu. Aber wenn jemand sagt, weißt du, ich bin so richtig neidisch auf den und den, dann auf einmal hoppla, ich glaube, ich muss Abstand halten, dann ist der vielleicht auch neidisch auf mich. Und wir merken, Neid ist etwas, was oft still und einsam passiert. Und Gott will das gar nicht. Er sagt im zweiten Gebot, im zweiten Mose, Kapitel 20, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und so weiter und alles, was dein Nächster hat. Aber die Frage, die lässt uns nicht los, dieses Vergleichen, dieses Haben-Wollen, dieses Wunsch des anderen, auch so zu sein. Auf diese Rille des Messens und Vergleichens kommen wir immer wieder. Und interessant, welche Frage dahinter steht. Es ist vielleicht eine Frage, die nicht mit dem anderen zu tun hat, sondern vielleicht vielmehr mit mir selber. Wie du dich selber siehst. Ob du im Grunde dich selber provozieren lässt durch das, was der andere hat und kann, oder ob du sagen kannst, ich bin so, wie ich bin und bin von Gott geliebt und darf so sein. Ja, dass Gott dich so liebt, wie du bist, das ist die entscheidende Frage daran. Kannst du diesen Satz mitsprechen? Das wäre jetzt die Frage. Der Satz, wer mich nicht mag, hat keinen Geschmack. Irgendwann ist im Himmel beschlossen worden, dass es diese Welt ohne mich nicht geben sollte. Provozierend, ich weiß. Aber ich lese ihn trotzdem nochmal. Wer mich nicht mag, hat keinen Geschmack. Irgendwann ist im Himmel beschlossen worden, dass es diese Welt ohne mich nicht geben soll. Es geht um die Frage des Selbstwertes. Der wird nämlich durch den Neid aufgefressen. Manchmal auch andersrum. Es ist wichtig, dass wir uns einen gesunden, von Gott geschenkten Selbstwert geben lassen. Und deswegen die Frage, wie siehst du dich selbst? Denn in den Worten des Neuen Testamentes, die sind beschrieben als Evangelien, da geht es um das Wort der guten Nachricht. Das ist die Übersetzung von Evangelium. Und was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass du so, wie du bist, geliebt bist. Durch Jesus Christus bist du geliebt. Und das hebräische Wort für Liebe heißt Ahava. Ahava. Und diese Liebe ist eine, die ohne Grund und ohne Bedingung ist. Und das ist nicht erklärbar. Dass Gott mich liebt, obwohl ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, sondern immer wieder schuldig werde und Fehler habe. Und deswegen heißt es auch Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Du bist geliebt, wie du bist. Gott umarmt dich und hält dich fest, weil du von ihm geliebt bist. Und dann ist keine Hackordnung nötig und kein Vergleichen nötig und kein komischer Wettbewerb, sondern dazu hat Gott Jesus Christus geschickt. Jesus ist gekommen, damit wir nicht mehr vergleichen müssen. Jesus hat den Kampf gegen den Neid aufgenommen. Er ist sozusagen in das Neidgefängnis gegangen und hat es besiegt durch seinen Tod. Und ich will das mal so formulieren: Nur der Sieg von Jesus gibt dir Kraft, den Kampf gegen die Neidgeister erfolgreich zu bestehen. Nur der Sieg von Jesus gibt dir die Kraft, den Kampf gegen die Neidgeister erfolgreich zu bestehen. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze nochmal anschauen, dann merken wir, ja, wir sind aufgefordert, auf unsere Stimmungen zu achten, auf unsere Laune und Einstellung und dann zu merken, stopp, Herr, komm du jetzt rein. Ich will nicht, dass dieser Neid sich entwickelt und ich gegen den anderen mich stelle und irgendwelche Stimmungen und Einstellungen plötzlich sich verselbstständigen. Und dann will Gott dir helfen, aus dieser Haltung herauszukommen. Aber er will auch, dass wir uns vielleicht Dinge bewusst machen. Deswegen zwei ganz kurze Gedanken noch. Neben dem einen, was ich eben gesagt habe, dass Gottes Liebe, diese Ahava, wie sie im Alten Testament geschrieben ist und die sich in Christus ausdrückt, dass Gottes Liebe dir bedingungslos gilt, das ist das A und O. Damit ist dein Selbstwert bestimmt in Gott. Und deswegen nur zwei weitere Anregungen. Das eine ist die goldene Regel von Jesus. Die kann uns helfen. Matthäus 7, Vers 12 ist sie beschrieben und da heißt es, behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Und dann merken wir, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand neidisch auf mich und ich das Gefühl habe, der will eigentlich jetzt nur, dass ich falle und stolpere und hinstürze und im Grunde das Schlechte in mir trage, dass etwas Schlimmes mit mir passiert, dann ist mir da nicht wohl bei. Und genau das, was ich nicht will, dass das jemand anders an mir tut, will ich dann auch nicht an jemand anders tun. Eine Regel, die immer wieder ja auch in anderen Kontexten gebraucht wird. Für uns heißt es, dass wir versuchen, freundlich dem anderen gegenüber zu sein. Freundlich heißt, ich sehe den anderen als Freund. Ich versuche, liebenswürdig zu sein. Diese Einstellung, das Wohlwollende im anderen zu sehen oder ihm zu wünschen, das ist eine Übung. Das können wir nicht einfach so, jetzt mach mal. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Dass wir freundlich sind, dass wir das kultivieren und praktizieren. Ich glaube, das ist ein Übungsfeld, an dem man auch den anderen braucht, den Mitmenschen braucht, der uns dabei helfen kann. Aber das raubt uns, dass wir am Neid festhalten und dass die Freundlichkeit wachsen kann. Das ist der eine kurze Gedanke. Und der zweite, der auch praktisch ist in der Hinsicht, ist, dass wir Liebe einüben. Liebe ist ein gutes Mittel gegen Neid. Warum? Mal ganz ehrlich, können wir neidisch auf Menschen sein, die wir lieben? Schwierig, oder? Wenn du jemanden wirklich von Herzen lieb hast und dann hast du das Gefühl, nee, also der oder die und dann ist der Neid auf einmal da. Das passt gar nicht zusammen. Keine normalen Eltern sind neidisch auf den Erfolg der Kinder oder auf eine gute Entwicklung der Kinder. Da sind die nicht neidisch drauf. Im Gegenteil, meistens heißt es, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Liebe löst Neid auf. Liebe löst Neid auf. Natürlich können wir das nicht einfach auf Kommando tun, jemanden zwingen zu lieben. Aber wir können es versuchen, das abzubauen, was der Liebe entgegensteht. Und da spüren wir schon, wo der Neid im Spiel ist. Dass wir dann sagen, also gut, der Nachbar, dem ich so schwere Probleme habe im Haus oder wo auch immer, das ist auch ein geliebtes Geschöpf Gottes. Und vielleicht wächst das dann langsam. Wir brauchen da eine Entscheidung für diese Liebe. Ich fasse zusammen. Von Kain und Abel lernen wir, dass Gott die Laune sieht, die Einstellung und Haltung sieht, damals wie heute. Und wir haben gemerkt, dass Neid ein Teufelskreis ist, der nichts Gutes hervorbringt. Und dann sagt Gott, ja, herrsche darüber. In meiner Nähe. Das heißt, Gott will uns helfen, dass wir diese Einstellung überwinden können, wo wir merken, die schadet jetzt. Und dass wir uns tief ins Herz mitnehmen, vielleicht von diesem Sonntag nochmal ganz neu. Gott liebt dich bedingungslos. Er liebt dich von ganzem Herzen. Dein Selbstwert ist in seiner Liebe begründet. Und dann kann uns diese goldene Regel Jesu helfen, den anderen Mitmenschen so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Und dass Liebe Neid auflöst. gerne noch mit uns beten. Lieber Herr und Gott, wir sind echt erschrocken von dem, was da beschrieben ist in der Geschichte von Kain und Abel, dass das so weit gehen kann. Und erst wollen wir sie von uns stoßen und sagen, nein, hat nichts mit uns selbst zu tun. Aber danke, dass dein Wort wirklich uns auch im Inneren erreichen kann und wir merken, doch Neid ist auch etwas, das wir kennen und auch die Auswüchse von Neid. Und wir danken dir, dass du uns da erneuern kannst, dass du uns wachsam machen kannst mit unserer Haltung und Einstellung, mit unseren Launen und der Haltung auch anderen gegenüber. Und da hilf uns, das zu spüren, dass wir nicht, ja, dass das kein Selbstläufer wird. Danke, dass du uns bedingungslos liebst. Dass unser Selbstwert, Herr Jesus, in dir begründet ist, weil du alles für uns gegeben hast. Und dass wir uns daran festmachen und nicht mehr vergleichen müssen, uns mit anderen in falscher Weise messen müssen. Danke, dass du uns auch diese goldene Regel gegeben hast, dass wir schauen, was anderen gut tut, dass es ähnlich auch bei uns ist, dass wir diese Sicht haben, dass wir anderen nichts Schlechtes wünschen. Ja, und hilft, dass die Liebe den Neid verdrängt. Danke dafür, Herr. Amen.